habe mich eben sehr gefreut, den Eindruck zu hören, dass im Himmel eine Tür aufgetan ist nach der Offenbarung. Ich weiß nicht mehr genau, wer den gesagt hat, aber ich fand das so schön. Und zu wissen, da sitzt Jesus auf dem Thron, das reicht, das zu wissen, das reicht für alle Lebenslagen. Ich fand das auch deswegen so schön, weil ich heute über die Offenbarung predigen möchte und über den auferstandenen Jesus, wie er sich in der Offenbarung zeigt und was das für uns bedeutet, diesem auferstandenen Jesus zu begegnen. Ich möchte dazu ein bisschen was sagen, nämlich wer diese Offenbarung geschrieben hat, wer dieses Wort empfangen hat von Gott. Und von dem Engel, der es weitergegeben hat, das war ja Johannes, der Evangelist, der Jünger. Jener Jünger, von dem es heißt, dass Jesus ihn liebte. Also Jesus liebte alle Jünger, aber ich glaube, hier wird nochmal ausgedrückt, da war eine Innigkeit in der Beziehung von Johannes zu Jesus. Da war eine Innigkeit, die wir alle auch leben können durch den Heiligen Geist, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben. Eine Liebe zu Jesus und eine völlige Ausrichtung auf Jesus, in den meisten Fällen von Johannes Leben, sage ich mal, weil ich konnte es natürlich nicht alles anschauen. Und dieser Johannes hat an Jesus festgehalten und war dann als alter Mann, er war vermutlich so um die 90, war er auf die Insel Patmos verbannt, auf diese heute türkische Insel in der Ägäis. Und das war in römischer Zeit ein Verbannungsort. Türkische Insel, das stimmt doch gar nicht. Patmos? Griechische Insel. Griechische Insel, aber vor türkischer Küste. Also die Insel Patmos war ein Verbannungsort. Johannes war da festgesetzt, weil er von Jesus erzählt hatte, den er so liebte. Und weil Leute das nicht hören wollten, weil das nicht gestattet war. Und Johannes hatte dort an einem Tag des Herrn, wie er sagt, eine besondere Begegnung mit Jesus Christus. Nicht so die Begegnung, die wir immer wieder haben und die sehr, sehr gut und auch sehr tief ist, dass wir wissen, tief in unserem Herzen wissen, er ist da, er liebt mich, er begegnet mir in seinem Wort, er ist auch da in uns, er lebt in uns, wenn wir an ihn glauben, sondern eine jener besonderen Begegnungen, wo du den Eindruck hast, du bist auf einmal in einer anderen Dimension, in der Dimension des Himmels. Da kommt dir was entgegen, was aus einer anderen Welt ist oder aus der ganz realen Welt Gottes, wie wir sie oft noch gar nicht sehen können. Es heißt, Johannes wird vom Heiligen Geist ergriffen. Er war bereit dazu. Wurde sozusagen vom Heiligen Geist ja wie in eine andere himmlische Dimension versetzt. Und das heißt auch, er konnte mehr hören und sehen als je zuvor. Ja? Gott hat ihm noch einen Blick gezeigt auf Jesus Christus, der ganz tief war. Und auch Johannes, denke ich, neue Seiten an Jesus Christus offenbart hatte. Er kannte Jesus ja als diesen Freund. Er lag an der Brust von Jesus beim Abendmahl, er kannte die Nähe, er war oft dabei, bei besonderen Augenblicken, als Jesus auf der Erde war. Aber wie Johannes ihm jetzt begegnet, ist anders, mächtig und überwältigend. Ich glaube, dass Jesus immer weiß, wie er uns begegnen soll, wie er uns begegnen muss, um unser Innerstes zu erreichen. Ich glaube, dass Jesus weiß, welchen Aspekt seines so überwältigenden Wesens er uns in jeder Situation nahe bringen muss. Manchmal brauchen wir das, dass Jesus sagt, hey, ich bin dein bester Freund, ich verstehe dein Herz, ich kenne deinen Alltag, schütte dein Herz vor mir aus. Und manchmal brauchen wir es, dass wir diesen überwältigenden und majestätischen Jesus sehen. Und ich glaube, besonders dann, wenn wir wissen, da ist auch Tod in der Welt und da ist Erschrecken und da ist Erschütterung, dann kann es uns sehr helfen und trösten, auf diesen majestätischen Jesus zu schauen, der dort, wo die Tür aufgemacht ist, im Himmel auf dem Thron sitzt und über allem herrscht. Und darum habe ich auch gedacht, predige ich heute darüber, über diesen majestätischen Jesus, der alles überwunden hat. Und ich nehme dazu die Worte aus Offenbarung 1, Vers 12 bis 18. Dort heißt es, da sagt Johannes, er hat also eine mächtige Stimme gehört und sagt dann, und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ein majestätischer Jesus, der Johannes hier begegnet, so majestätisch, dass selbst Johannes, der Jesus so gut kennt, es kaum ertragen kann. Ja? Er erschrickt zutiefst, Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Die ganze Kraft hat ihn verlassen. So überwältigend war das, so eindrucksvoll. Wir hören sowas immer wieder auch in den Geschichten, die wir um Ostern lesen, wenn von der Auferstehung der Rede ist, wie Menschen umkippen, wenn sie den auferstandenen Jesus sehen. Und was macht Jesus dann immer, immer wieder? Er sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und dann sagt er Worte, die das Leben vom Menschen verändern. Fürchte dich nicht, ist auch das Wort des majestätischen Jesus. Es mag uns erschrecken, dieser Kraft zu begegnen, diesem Licht, dieser Herrlichkeit, weil unsere menschlichen Augen das noch gar nicht richtig verarbeiten können. Auch unser menschlicher Verstand das nicht fassen kann. Es kann einen umwerfen, so in der direkten Gegenwart Gottes zu sein. Aber Gottes Wort ist immer, fürchte dich nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Majestätische, so majestätisch, wie wir es gar nicht denken können. Und der sagt nicht, ich bin der König, sondern sagt, fürchte dich nicht. Nahbar, auch an dem Punkt, auch wenn er uns überwältigt. Jesus begegnet hier als dieser auferstandene Johannes, als der schon ein alter Mann ist, habe ich schon gesagt. Aber er begegnet ihm hier als dem, der den Tod überwunden hat, der in der Herrlichkeit Gottes lebt. Und was das heißt, wenn uns der Jesus begegnet, der aus der Herrlichkeit Gottes kommt und alles überwunden hat, das wird hier deutlich gemacht. Denn Johannes sieht ja, wie Jesus ihm auch mit bestimmten Symbolen begegnet, in einer bestimmten Kleidung, in einer bestimmten Art und Weise. Und so wie er uns begegnet, da steckt so viel drin von Liebe und Kraft. Das möchte ich mit euch kurz durchgehen mit den Bildern hier der Offenbarung, die Johannes gesehen hat. Erst einmal in Vers 12, als Johannes nach dieser Stimme sich umschaut, sah er sieben goldene Leuchter und unter den Leuchtern ein, der war ein Menschensohn gleich. Die Offenbarung macht uns ein paar Verse weiter deutlich, dass diese sieben goldenen Leuchter für die sieben Gemeinden stehen, an die die Offenbarung ursprünglich gesandt wurde. Die Gemeinden, die Gläubigen sind Licht. Ja, wer an Jesus glaubt, dann gehört ihr zu denen Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Hier ist es sehr, sehr hell, weil hier so viel Licht der Welt ist, auch in der Dämmerung eines Januarnachmittags. Ihr seid Licht leuchtend in dieser Welt. Und Jesus war unter diesen 7 Leuchtern. Also Jesus ist mitten unter den Gemeinden. Jesus ist da, so majestätisch wie er ist doch da. Und das heißt, Jesus wandelt unter allen Gemeinden. Er sieht uns nicht nur zu, er ist mitten unter uns. Das wisst ihr, aber nehmt es mit. Er wandelt hier unter uns jetzt gerade. Und er ist doch da und ist unter euch und wandelt, also ist beständig da unter euch, bei denen, die morgen bei der Trauerfeier sind. Jesus wandelt unter euch. Er ist völlig da. Und er sieht aus wie ein Menschensohn, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Der Menschensohn. Damit ist nicht nur gemeint, er sieht vielleicht aus wie ein Mensch, sondern das ist ja ein Hoheitstitel. Das ist ein Ehrentitel für Jesus. Er ist der Menschensohn, denn der Menschensohn, das ist das, was die alten jüdischen Gelehrten mit dem Messias in Verbindung brachten. Und der Menschensohn ist auch der Richter am Ende der Welt. Dieser Jesus, der lang erwartete, der wiederkommen wird, um Gerechtigkeit zu schaffen, der ist da. Der wandelt unter diesen Gemeinden. Und der da wandelt, der hat ein langes Gewand, ist gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Haupt und Haar sind weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Man könnte jetzt beim Propheten Daniel nachschauen und da findet man ein ganz ähnliches Bild. Gottes Geist zeigt Dinge immer wieder neu und bestätigt sie. Ja. Und wenn dieser Jesus ein weißes Gewand anhat, dann lesen wir an anderer Stelle, dass das weiße Gewand die Gerechtigkeit ist der Heiligen, die sie von Jesus empfangen. Sie sind weiß gekleidet. Wir sind weiß gekleidet, wenn wir an ihn glauben. Eure verstorbene Schwester war weiß gekleidet und jetzt vermutlich in einer völligen, noch weißer, wenn ich das so sagen kann, weil Gott sie schon gerufen hat in die Gegenwart Jesu. Ihr Weißgekleideten, ihr seid Licht der Welt und ihr Weißgekleideten habt die Gerechtigkeit von Jesus. Das wird hier nochmal so deutlich. Weißes Haar, weiße Wolle wie Schnee und die Augen wie Feuerflammen. Augen, wenn sie uns ansehen, können alles wegbrennen, was noch unrein ist. Wir sind gerecht vor Jesus, aber wissen, in unser Leben ist vieles, was noch nicht so ganz mit ihm übereinstimmt. Und wer ihn kennt, wünscht sich, dass das alles wegkommt, weggebrannt wird, weggeflutet wird. Diese Augen sind unbestechlich, aber es sind die Augen eines Gerechten, der uns Gerechtigkeit zugesprochen hat. Eine Gestalt voller Licht, eine Gestalt voller Majestät. Und diese Gestalt hat 7 Sterne in der rechten Hand und die 7 Sterne sind die Engel, sagt Johannes, die Engel der 7 Gemeinden. Was sind die Engel? Sind das diese Himmelswesen? Kann sein. Könnte auch sein, es sind einfach die Leiter der Gemeinden, denn der Engel ist der Bote, also die Boten der Gemeinden. Da würde vieles für sprechen, ist aber erstmal auch nicht so wichtig. Aber Jesus hat diese Boten auch in seiner Hand, in seiner rechten Hand, und das ist meist die handelnde Hand, ja, mit der man etwas anfasst. Es sei denn, ihr seid Linkshänder, dann ist das die linke Hand. Aber das heißt, Jesus regiert. Er regiert über die Gemeinden, er regiert über seine Kinder, er regiert in Licht und Herrlichkeit, er regiert mit Liebe, aber er regiert auch mit überwältigender Kraft. Und aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert, das Wort Gottes, was uns im ganzen Leben führen soll, was uns auch befähigt, ja, mit Jesus immer mehr übereinzustimmen. Denn wenn wir seine Worte aufnehmen, unser Denken danach ausrichten, dann wird unser Inneres immer mehr nach ihm ausgerichtet. Und sein Wort, heißt es in Hebräer 4, ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das dringt durch, das deckt Motivation auf, das deckt unser Innerstes auf, aber nicht um uns zu verurteilen, sondern damit wir damit zu Jesus kommen und immer wieder seine Heilung und seine Vergebung und seine Liebe empfangen, wenn wir Buße tun. Ja, so ist Johannes diesem Jesus begegnet. Ich habe jetzt nicht jedes Detail ausgedeutet, das würde jetzt viel zu viel. Aber ich wünsche mir, dass ihr euch mitfreuen könnt an dieser hohen Gestalt, die zeigt, sie hat Macht, sie hat Kraft, sie hat Tod überwunden und ist voller Liebe gleichzeitig. So ist Jesus und noch viel mehr. Johannes fällt hin, er kann das nicht ertragen, Vers 17, und Jesus legt dann seine Hand auf ihn. Stellt euch das mal vor, dieses Licht, der Licht durchflutete Jesus, dieser Mächtige, dieser Hohe, dieser Majestätische, kommt zu dir und legt dir die Hand auf die Schulter, wie dein Freund oder wie jemand aus der Gemeinde, der dich segnet. So nah ist er auch dann noch und sagt dann die Worte, die seit 2 Jahrtausenden Worte sind, mit denen Menschen leben und sterben können. Nämlich diese Worte: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich war tot. Ich bin lebendig, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Was heißt das? Ich bin der Erste. Was sagt Jesus damit? Jesus sagt, eigentlich stellt er seine Größe raus und seine Macht und seine Überwinderkraft. Jesus sagt, wenn er sagt, ich bin der Erste, bevor die Welt erschaffen wurde, war ich da. Bevor die Welt erschaffen wurde, war Jesus da. Vor allem aber ist Jesus der Erste der neuen Schöpfung, der Erste, der auferstanden ist. Paulus sagt dazu in Kolosser 1,18, Jesus ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er im Allem der Erste sei. Jesus ist der Erste. Und was bedeutet das für uns, dass Jesus der Erste ist? Das gibt uns eine ungeheure geistliche Sicherheit. Denn wenn wir in Christus sind, wenn wir zu ihm gehören, nimmt er uns immer damit hin, wo er ist. Und er ist als Erster durch den Tod in die Auferstehung gegangen. Er bringt uns durch alles hindurch, auch durch den Tod. Wie der Kopf den ganzen Körper mitnimmt, nimmt Christus uns mit. Ihr kennt das Bild, Christus ist das Haupt, wir sind der Körper. Alle, die an ihm glauben, sind eben dieser Leib Christi. Und wo der Kopf erstmal ist und du bist verbunden mit dem Körper, zwischen Kopf und Körper, da gehst du natürlich mit, ja? Das ist klar. Ich kann nicht meinen Kopf hier hinschicken und da bleiben. Das geht nicht. Das ist geistlich organisch verbunden. Kennt ihr diese Strophe aus einem alten Choral? Da heißt es, ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reiße durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reiße durch die Hölle, ich bin stets sein Gesell. Ja? Wo Christus durchgegangen ist, nimmt er uns mit. Und weil er durch den Tod gegangen ist, in die Herrlichkeit, zieht er uns mit durch den Tod in die Herrlichkeit. Und wo der Erste ist, da kommen andere nach. Und wo der Erste stark ist, bahnt er den Weg für die anderen, den wir uns nicht bahnen können. Wir hängen an ihm und bleiben hangen und er reißt uns hindurch durch den Tod in die Auferstehung. Was heißt es, wenn Jesus sagt, ich bin der Letzte? Wenn die Welt vergangen ist, ist Jesus immer noch da. Er ist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und mit ihm werden wir, wenn wir an ihn glauben, auch lebendig sein von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist auch der Letzte, weil er das letzte Wort spricht. Er erscheint hier ja auch als Menschensohn in der Gestalt des Richters am Ende der Welt. Was er am Ende sagt, das gilt. Und weil er sagt, dieser Mensch hat an mich geglaubt, der hat seinen Platz im Himmel, gilt das. Da kann niemand widersprechen. Was heißt das noch, dass er der Letzte ist? Erinnert ihr euch noch an Schulausflüge? Oder vielleicht macht ihr sie immer noch. Mal gucken, von der Altersstufe. Also ein zuverlässiger Mensch muss da der Letzte sein. Jedenfalls erinnere ich mich so daran. Nämlich der, da muss einer ganz hinten gehen und der passt auf, dass niemand verloren geht. Auch in diesem Sinn ist Jesus der Letzte. Er hat uns alle im Blick, liebevoll, er passt auf, dass niemand zurückbleibt, dass sich niemand verläuft und dass niemand verloren geht. Unser ganzes Leben ist von vorne bis hinten, von Geburt bis Tod und darüber hinaus umschlossen vom auferstandenen Jesus. Und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Gottes Wort wird hier in diesen ersten Versen aber noch deutlicher. Jesus sagt dann im Vers 18, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Oder Jesus sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und mit Hölle meint Jesus das Totenreich bis zum jüngsten Gericht. Ja, Luther übersetzt das mit Hölle, das ist eigentlich das Totenreich. Also Jesus hat die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Und er ist der, der da Zugang hat. Wer einen Schlüssel hat, kann auf- und zuschließen. Und wer Schlüsselgewalt hat, hat Zutritt, ihm bleibt nichts verborgen. Im Judasbrief lesen wir eine Stelle, dass Jesus zwischen seinem Tod und der Auferstehung in das Totenreich gegangen ist und dort den Toten gepredigt hat. Das ist ein bisschen schwierig von der Auslegung her, aber viele verstehen ihn das so. Versteht er? Er konnte da rein. Ihm ist nichts verschlossen. Ja. Das ist unser Jesus, der hat Schlüsselgewalt. Der Tod hat keine endgültige Macht, seine Macht ist gebrochen. Einmal wird die Zeit kommen, dass selbst der Tod vernichtet wird. Und bei aller Trauer über den Verlust der Schwester in eurer Gemeinde könnt ihr wissen, Jesus hat auch für sie den Himmel aufgeschlossen. Und einmal am letzten Tag wird Jesus die ganze Totenwelt öffnen, und die Verstorbenen, die an ihn geglaubt haben, zur Auferstehung rufen und sie werden die Fülle des Himmels erleben. Und alle sind dabei, die an Jesus glauben. Ihr kennt vielleicht Blumhardt, den württembergischen Pfarrer, hat im 19. Jahrhundert gelebt und ganz viel Wunder gesehen im Befreiungsdienst und Heilung. Der hat einmal gesagt, Christen sind Protestleute gegen den Tod. Also sie sind Befreite, weil die quälende Todesangst keinen Platz mehr hat in ihrem Leben, wenn sie wissen, wer ihnen da begegnet mit dem auferstandenen Jesus, wer da auf dem Thron sitzt, hinter der geöffneten Tür im Himmel. Diese geöffnete Tür ist so eine Tür des Trostes. Jesus regiert. Unüberbietbar wird das, ich finde es einer der tollsten Sätze in der Bibel, weil das, keiner kann das sagen. Jesus sagt, ich war tot, ja, kann keiner sagen. Einige Menschen können sagen, ich war klinisch tot, ja, aber ich war tot und jetzt bin ich es nicht mehr, ich bin lebendig und habe die Schlüssel. Dieser Satz, ich war tot, finde ich überwältigend. Einmal werden wir, wenn Jesus wiedergekommen ist und an ihn glauben, alle im Himmel sein und rufen uns zu, weißt du was, ich war tot und jetzt bin ich lebendig. Und ob du 2021 gestorben bist oder 1750 oder später, eine Schar von Menschen, die rufen können, ich war tot und bin lebendig, weil Jesus tot war und lebendig geworden ist. Und das ist dieser Jesus, der da auf dem Thron sitzt. Und zu wissen, dass er uns durchbringt und durchreißt, das ist der Jesus, der genügt. Wenn wir wissen, er regiert, dann kommt das alles zur Erfüllung. Ein Triumphschrei, wenn alle im Himmel sagen, ich war tot. In Jesus ist unser Leben umschlossen. Der Auferstandene lebt und mit ihm auch wir. Er nimmt uns mit in die Ewigkeit, denn dorthin, wohin er gehört, gehören auch wir. Und mit ihm können wir einmal sagen, ich war tot. Und du kannst es jetzt schon sagen, geistlich, wenn du neues Leben durch Jesus Christus gefunden hast. Und wenn du das noch nicht gefunden hast, kannst du zu ihm gehen, zu Jesus Christus und sagen, Jesus, du willst mein Erlöser sein, du bist für mich gestorben, ich nehme das an, ich will für dich leben. Und dann kannst du auch sagen, ich war tot. Amen.